Hello, this podcast is part of the Argekunz public program Soil Times for 2021, curated by BAU. The present series is titled Reading Rivers, an ongoing reading group that expands on the exhibitions and artistic practices shown at Argekunz. You will now listen to selected texts discussed during the reading group. The texts relate to the exhibition program and are read through the lens of soil and its relationship to human life.
Estratto da Mauro Millan, Anna Margherita Ramos, I contorni di un'arte collettiva, 2021 in Silver Rights, edito da Elena Mazzi ed Emanuele Guidi, Archive Books, pagine 38 e 39. Titolo, Cullen. Lacrime sul materiale. Una volta ho sentito dire che le parole lien, argento, e kuyen, luna, sono foneticamente correlate, perché per la nostra gente c'è un legame tra la luna e l'argento. Mauro Millan. I fondamenti filosofici di questo legame erano anche espressi attraverso un ungutram, un racconto storico che deve essere inteso come vero. In un tempo lontano il sole, Antu, e la luna, Kuyen, vivevano insieme, ma litigavano e si allontanavano. Sentendosi soli, furono sopraffatti dal dolore. Antu pianse e le sue lacrime caddero sul Mapu, terra, e si trasformarono in Miya, oro. Anche la luna pianse e le sue lacrime caddero sul Mapu e si trasformarono in Lien, argento. Da allora il mondo spirituale acquisì una dimensione tangibile e materiale attraverso l'argenteria, perché si scoprì che il pegno è protezione. E col tempo questo kimun, saggezza, fu approfondito collettivamente. Si imparò che l'argento, quando si staccava dalla luna, aveva uno stretto legame con il femminile e che la sua forza proteggeva soprattutto le puzzomo, le donne. La luna segna il tempo e i cicli di vita di tutti gli esseri viventi nel Mapu, compresi gli umani, ma in particolare regola il ciclo della fertilità e il passaggio del tempo delle donne sulla Terra. Il Lien, essendo una parte della luna materializzata sulla Terra, divenne l'elemento materiale capace di mediare le relazioni tra la luna e l'esistenza dei Mapu, centralmente l'esistenza delle donne. Il Lien protegge questi esseri viventi dai Besa Newen, forze in disarmonia, e dai loro effetti disordinanti sui sentimenti umani, invidia, gelosia, vendetta, litigi. Questo Ngutram è forte. Interpreto il pegno come un Newen, forza, benefico, protettivo e favorevole nell'inserimento del Ce, persona, con il resto dei Punewen, forze del territorio. Lien è un Newen, una forza della natura, dove abita la potenza della luna, la sua benevolenza. Allo stesso modo che, per esempio, nel Traienko abita il proprietario dell'acqua, o nel Chono Iwe abita la forza del fuoco. Mauro Millan. Il Lien brilla e abbaglia perché nella sua materialità sono impresse la benevolenza e la forza della luna. In questo metallo c'è la sua presenza, il suo splendore e la continuità della sua vitalità.
Excerpts from Marisol de la Cadena about Mariano's archive, Ecologies of Stories in Marisol de la Cadena, Earth Begins, Ecologies of Practices Across Andean Worlds, published by Duke University Press in 2015, page 55 and pages 58 to 60. A box containing more than 400 documents was the origin of my relationship with Mariano Turpo. They ranged from the 1920s to the 1970s and were seemingly historical evidence of a local peasant struggle against several consecutive owners of a large stretch of land, a hacienda called the Laura Marca, one of the largest in Cuzco, a region best known as the cradle of the Inca Empire. The documents were diverse in shape, content, and writing technique. They included the most formal, typewritten official communications, scraps containing handwritten personal messages between wife and husband, lawyer and client, landlord and servant, school copybooks, pieces of paper on which Mariano Tulpo rehearsed his signature, hotel receipts from his sojourns in Lima, peasant union minutes, newspaper clippings, and assorted leftist pamphlets. The documents in the box that motivated my conversations with Mariano were produced in that mode of partial connection that suffices the complexity of the multiple indigenous and non-indigenous worlds that live together in the Andes. Partial connection is, of course, a notion I borrow from Marilyn Strathern. She uses it to describe aggregates that are neither singular nor plural, neither one nor many. A circuit of connections rather than joint parts. Strathern, 2004:54. Distinct yet partially connected, literate state representatives and mostly illiterate Ranakuna collaborated in making the archive. And this collaboration, they were neither one nor many. As I will explain, they utilized the same words, ink and paper. They wrote them together and even with shared purposes, while at the same time deploying practices, the conceptual raw material of which they mutually ignored. Most helpful for an understanding of Ranakuna's practices in this context is the notion of Ailu, which I first use as an ethnographic concept to discuss how Mariano's archive emerged both from historical practices and from practices that exceeded history. So, what is Ailu? Ailu is a ubiquitous term in the Andean ethnographic record. It is usually defined as a group of persons related to each other by kinship ties and collectively inhabiting a territory which they also own. I was already familiar with this definition. However, Justo Oxa, a bilingual Quechua Spanish elementary school teacher, provided a different, more nuanced explanation of what he told me was being in Ailu. Ailu is like a weaving, and all beings in the world, people, animals, mountains, plants, etc., are all like the threads, we are part of the design. The beings in this world are not alone, just like a thread by itself cannot be weaving. The thread is only when it is woven, only if it is Ailu. Oxa 206:239. In Ailu, humans and other than human beings do not only exist individually, for they are inherently connected, composing the Ailu of which they are part and which is part of them. As a single thread in a woven cloth is integral to the weaving, and the weaving is integral to the thread. In a sense, Justo Ox's explanation of individuals in Ailu resonates with Roy Wagner's idea of a fractal person. Never a unit standing in relation to an aggregate or an aggregate standing in relation to a unit, but always an entity with relationships integrally implied. Wagner, 1991:163. Inherently rational, a fractal person is always already with others. Similarly, composing the Ailu are entities with relationships integrally implied. At once singular and plural, an individual always brings about the Ailu. Ailu is thus a relational practice, an indispensable condition for life for many, obviously not for all, in the Andes. Thus viewed, the Ailu is the socio-natural collective of Tiracuna, the sentient beings made of earth and water, humans, animals and plants inherently connected to each other, so pervasive that nobody within it escapes such relation, for it is such relation, the Ailu, that makes the place and persons who live in it. And, in Justo Ox's words again, It is important to remember that this place is not where we are from, it is who we are. For example, I am not from Huantura, I am Huantura. Oxa, 2006:240. This is so because, as he explains, the community, the Ailu, is not only a territory where a group of people lives, it is more than that. It is a dynamic space where the whole community of beings that exist in the world lives. This includes humans, plants, animals, the mountains, the rivers, the rain, etc. All are related like a family with respect and care, and this implies not only humans, but all world beings. Oxa, 2006:240. Mariano seemed to confirm this. I am Pakanta. Ever since my old grandparents, I am here. Or in Quechua, Pachantakani, Hasta Machula, Abuelu, Kumata, Kaiku. In Ailu, humans, plants, animals, and earth beings are not from a place. Rather, their entangled relationality takes place, in the sense that as it happens, it occupies the space. Rather than being instilled in the individual subject, the substance of the humans and other than humans that make an Ailu is their place-making, temporal-spatial co-emergence with others. And this includes the dead. They are in Ailu as Machula Aluanshis, Od Abuelos, grandparents, repositories of vitality and participants in the relational living condition among all entities that exist in Ailu. And thus, the past is not something that Runakuna walk away from. Rather, what we call the past is also in Ailu, and in that sense, not necessarily separate from the present.
Jane Bennett, Lebhafte Materie, eine politische Ökologie der Dinge. Aus dem amerikanischen Englisch von Max Henninger. Matthes und Seitz, 2020. Seiten 183 bis 186. Kapitel 8. Vitalität und Eigeninteresse. Wir scheinen der Entstehung einer amerikanischen Öffentlichkeit beigewohnt zu haben, und zwar in Reaktion auf eine Reihe praktischer Probleme. Den Hurricane Katrina, August 2005, Erhöhung der Benzinpreise, Wirbelstürme zu Zeiten und an Orten, mit denen man sie bis dahin nicht in Verbindung gebracht hatte, Tote und Gefolterte von den Einmärschen in den Irak und nach Afghanistan hinterlassene Körper, Krankheitserreger in industriell gefertigtem Spinat, in Peperoni, Huhn und Rindfleisch. Durch eine Reihe von Schädigungen aus ihrer fatalistischen Passivität gerissen, haben einige Mitglieder dieser Öffentlichkeit begonnen, lauthals, in den Medien, in der Schule und in den Straßen, den selbstzerstörerischen Charakter der amerikanischen Lebensweise herauszustreichen. Die in den 1970er Jahren erfundene Umweltbewegung hat ein Comeback erlebt. Dieses Comeback geht weitgehend auf Eigeninteresse zurück, hat seine Motivationen also in der Furcht vor dem ökologischen Rückschlag menschlicher Handlungen. Wie John Dewey habe ich nichts gegen den von Eigeninteresse geprägten Charakter einer solchen emergenten Öffentlichkeit einzuwenden. Dennoch frage ich mich, ob es wirklich die Begrifflichkeit des Umweltschutzes ist, die den angesprochenen Problemen am besten gerecht wird. Bietet diese Begrifflichkeit den günstigsten Rahmen, um die amerikanische Gleichsetzung von Wohlstand mit ungehemmtem Konsum in Frage zu stellen? Oder allgemeiner, den politischen Willen zur Schaffung nachhaltigerer politischer Ökonomien zu befördern. Mögen diese Ökonomien nun als innerhalb des globalen Kapitalismus oder parallel zu ihm existieren verstanden werden? Würde eine diskursive Verschiebung fort vom Umweltschutz und hin zum vitalen Materialismus die Aussichten auf eine stärker am Ziel der Nachhaltigkeit orientierte Öffentlichkeit verbessern? Das ist eine offene Frage, die empirisch zu beantworten wäre. Im Vorhinein lässt sich nur sagen, dass die beiden Ansätze unterschiedliche Affektzusammenhänge in den Vordergrund rücken, außerdem unterschiedliche Gebrauchsgeschichten aufweisen,
sodass man von ihnen auch die Mobilisierung unterschiedlicher Öffentlichkeiten erwarten darf. Beispielsweise fällt es einer am Umweltschutz orientierten Öffentlichkeit schwer, Tiere, Pflanzen und Minerale als genuine Mitglieder anzuerkennen, denn Nichtmenschliches ist im entsprechenden Diskurs als passive Umwelt definiert, womöglich auch als renitenter Kontext menschlichen Handelns. Eine eher materialistisch orientierte Öffentlichkeit müsste ihren Schwarm von Aktanten um zusätzliche Erdbewohner erweitern. Umweltschützer sind Subjekte, die auf der Erde leben. Vitale Materialistinnen sind Subjekte, die als Erde leben, die also aufmerksamer sind für die Möglichkeiten und Grenzen, den Jizz der verschiedenen Materien, aus denen sie selbst bestehen. Der Umweltschutz mündet im Ruf nach dem Schutz und nach der vorausschauenden Verwaltung eines uns umgebenden Ökosystems. Die aus dem vitalen Materialismus folgende Aufgabe ist eher die, sich strategisch mit einer energisch sich entfaltenden Materialität auseinanderzusetzen, die wir einerseits selbst sind und mit der wir andererseits innerhalb handlungsmächtiger Gefüge wettstreiten. Der Diskurs des Umweltschutzes hat fraglos sinnvolle politische Fragen gestellt. Um nur einige davon zu nennen: Wie verhält sich Umweltschutz zu kapitalistischen Märkten? Worin liegen die Stärken und Grenzen des im Kyoto-Protokoll formulierten Ansatzes zur Begrenzung der Erderwärmung? Wie wird das Projekt des Umweltschutzes durch Hierarchien der Klasse, der Ethnie, des Geschlechts und der Zivilisation verkompliziert? Könnten Tiere und Pflanzen Träger von Rechtsansprüchen sein? Und doch sind andere Fragen ausgespart geblieben. Wie können Menschen eine stärkere Aufmerksamkeit für die öffentlichen Aktivitäten, Affekte und Effekte von Nichtmenschen entwickeln? Welchen Gefahren setzen wir uns aus, wenn wir weiterhin über die Macht der Dinge hinwegsehen? Welche weiteren Affinitäten zwischen uns und den Dingen werden offenbar, wenn wir sowohl uns als auch die Dinge als lebhafte Materie auffassen? Freya Matthews, Bruno Latour, Donna Haraway, Gay Hawkins, Tim Ingold, Anne Catherine Hales, Karen Barrett, Sarah Watmore, Nick Bingham, Félix Guattari, Don Eid und W.J.T. Mitchell haben im Namen einer kraftvollen Materialität, nicht in dem der Umwelt, nachhaltigere, weniger verderbliche Produktions- und Konsumweisen gefordert. Im folgenden Abschnitt werde ich mich dem Beitrag Gattaris zuwenden. Zuerst möchte ich jedoch drei Vorteile oder mögliche Vorteile benennen, die der Diskurs einer Auseinandersetzung mit vitaler Materialität gegenüber dem des Umweltschutzes bietet. Erstens: Die Umwelt wird als bloßes Substrat menschlicher Kultur definiert, wohingegen der Begriff der Materialität Menschliches und Nichtmenschliches gleichermaßen einschließt. Ich bin eine materielle Konfiguration, die Tauben im Park sind materielle Konfigurationen, die Viren, Parasiten und Schwermetalle in meinem Fleisch und in dem der Tauben sind Materialitäten, wie es auch Neurochemikalien, Orkanwinde, Kolibakterien und der Staub auf dem Fußboden sind. Materialität ist eine Rubrik, die dazu tendiert, die Beziehungen zwischen Menschen, Biota und Abiota zu horizontalisieren. Sie lenkt die menschliche Aufmerksamkeit gleichsam seitwärts, fort von der ontologischen Hierarchie einer großen Kette des Seins und hin zu einer ausgeprägteren Aufmerksamkeit für die komplexen Verstrickungen von Menschlichem und Nichtmenschlichem. So wird das implizite moralische Gebot des westlichen Denkens, du sollst benennen und verteidigen, was am Menschen einzigartig ist, ein Stück weit zurückgedrängt. Der zweite Vorteil folgt aus der Darstellung der Materie als lebhaft, vital, energetisch, lebendig, vibrierend, schwingend, flüchtig und ausströmend, um einige der Adjektive in Erinnerung zu rufen, die ich in diesem Buch verwendet habe. In einer Welt lebhafter Materie erkennen wir, dass biochemische und biochemisch-soziale Systeme sich zuweilen auf unerwartete Weise gabeln oder nicht vorhersagbare Entwicklungspfade einschlagen können, gehorchen sie doch einer emergenten und nicht etwa einer linearen Kausalität. Haben wir dies einmal erkannt, benötigen wir eine Alternative sowohl zu jenen Naturvorstellungen, die die Natur als zweckmäßigen, harmonischen Prozess bezeichnen, als auch zu jenen, die sie als blinde Mechanik auffassen. Der vitale Materialismus stört sowohl den teleologischen Organizismus einiger Ökologen als auch das Bild der Natur als Maschine, das viele Gegner dieser Ökologen pflegen. Der dritte Vorteil, der den Begriff einer vitalen Materialität gegenüber dem der Umwelt auszeichnet, ist der, auf den ich mich in diesem Kapitel konzentrieren will. Der vitale Materialismus wird dem fremden Charakter unserer eigenen Leiblichkeit besser gerecht und erinnert die Menschen dadurch an die radikale Natur der von Streit gezeichneten Verwandtschaft zwischen Menschlichem und Nichtmenschlichem. Mein Fleisch ist von verschiedenen fremden Schwärmen bevölkert, durch sie konstituiert. Beispielsweise ist mein Ellbogen ein besonderes Ökosystem, die reichhaltige Heimat von nicht weniger als 6 Bakterienstämmen. Sie tragen zur Befeuchtung der Haut bei, indem sie die von dieser produzierten Fette verarbeiten. Zusammengenommen verfügen die Bakterien im menschlichen Mikrobiom über mindestens 100-mal so viele Gene wie das menschliche Genom, das aus gerade einmal 20.000 Genen besteht. Hier ist mehr Es als Ich im Spiel. In einer Welt lebhafter Materie genügt es daher nicht zu sagen, wir seien verkörpert. Wir sind vielmehr eine Anordnung von Körpern, von vielen unterschiedlichen Körpern, die in eine ganze Reihe von Mikrobiomen eingenistet sind. Würden Menschen diese Tatsache in größerer Zahl oder häufiger zur Kenntnis nehmen, wären wir also aufmerksamer für die unverzichtbare Fremdheit, die uns selbst ausmacht, könnten wir dann weiterhin auf dieselbe zerstörerische und leichtsinnige Weise produzieren und konsumieren? Es ist überaus schwierig, des oxymoronischen Gemeinplatzes gewahr zu bleiben, dass Menschliches nicht rein menschlich ist, dass wir vielmehr aus Elementen zusammengesetzt sind, die keinen Ich, sondern einen Es-Charakter aufweisen. Ich glaube allerdings, dass dieser Gemeinplatz und die zu kultivierende Gabe, sich seiner zu entsinnen, einen Schlüssel zu dem neuen Selbst darstellen, das entstehen muss, das Selbst eines neuen Eigeninteresses. Denn in einer Welt vitaler Materialitäten verschiebt sich die Bedeutung des Eigeninteresses. Ich wende mich im Folgenden den 3 Ökologien von Guattari zu, sowie den verschiedenen rhetorischen Taktiken und begrifflichen Neuerungen, derer er sich bedient, um diesen Gemeinplatz auszudrücken und sich ein Bewusstsein seiner zu bewahren.